palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti aus dem frühlingshaften München. Grüße ich alle HörerInnen des Serie Amore Podcasts. Ich hoffe, euch geht's gut und ich grüße hoch in den Norden meinen lieben Freund und Kollegen Marius. Ich hoffe, bei dir ist es ähnlich sonnig.
Frühlingshafte Grüße zurück. Er Sehr lässt schön. Auf jeden Fall sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte.
So soll es sein. Es ist schon die 38. Folge aus dieser Staffel, aber es ist noch nicht der 38. Spieltag. Wir begeben uns jetzt erst einmal in die Saisonendspurtphase hinein. Und wenn ihr den Folgentitel schon gelesen habt, es ist eine besondere Freude mit der besten Community, die uns immer trägt. Aber so wie heute hat sie uns, glaube ich, noch nie getragen. Kann man so sagen.
Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja, also es wird warm und ihr habt Bock.
Ja, ihr schiebt uns richtig giftig durch den Wochenanfang, weil das kommt uns nicht ungelegen, dass ihr heute einen Teil der Arbeit übernehmt, die ja eigentlich auch keine Arbeit ist. Ne? Also ihr habt da alle Spaß, wir haben Spaß und auch ansonsten habt ihr, damit geht's ja schon mal los, ihr habt so viel positives, auch konstruktives Feedback geäußert. Zum einen gehen erstmal Grüße raus an den Erber, der mit seiner selbstdesignten Serie Amore Tasse Palermo gerockt hat. Ja, könnt ihr mal bei Twitter euch anschauen. Hamas Kosova und dann tja, die Geister, die du rufst, ne? Riefst. Mhm. So, kam gleich Rich um die Ecke und bat um Serie Amore Merch. Können wir eigentlich, wenn wir dann auch irgendwann mal die Trikots haben und die Sticker, dann einen Shop aufmachen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir würde das jetzt nicht an kompletter Unlust scheitern, aber schon ist da Thema Zeit ein großer Faktor.
Das ist richtig.
Und es ist tatsächlich auch ein Faktor, das sage ich einfach mal so, dass es nichts, nach wie vor nichts Monetäres ist, was unsere Miete bezahlt, was wir hier betreiben. Deswegen hätte ich auch gar keine Lust auf einen kommerziellen Merch-Shop. Deswegen gibt es hiermit die Erlaubnis. Also wenn ihr zum Beispiel Bock auf Tassen habt mit dem Logo von uns drauf, dann schnappt euch das Logo. Ich kann euch gerne zum Beispiel, wenn ihr mögt, könnt ihr uns ja mit PayPal oder Patreon unterstützen. Und wenn ihr mit da dann irgendwie die DMs leidet, dann kann ich euch sogar das hochauflösende JPEG, JPEG sagt man glaube ich dazu, schicken von dem Logo. Und dann könnt ihr euch das irgendwo drauf klatschen. Mit der Einschränkung, wenn ihr jetzt 500 T-Shirts bestellt und die selbst kommerziell irgendwie unter die Menschen bringen wollt, dann müssen wir da nochmal drüber sprechen, wenn ihr es irgendwie...
Dann müsst ihr uns auf jeden Fall auch mal ins Stadion einladen.
Ja, definitiv. So. Wenn ihr euch für eure persönliche Kaffeetasse da was draufknallen wollt, dann feuerfrei. Aber ich sage,
also wer aus der Community aber in der Lage ist, 500 T-Shirts von Serie Amore zu verkaufen, der hat auch trotzdem irgendwie meinen Respekt. So.
Ja, auf jeden Fall. So, ne? Da müssten wir dann auch keine Drückerkolonnen vorbeischicken. Da wird es auf jeden Fall mal, wäre ich schwer beeindruckt. Aber wie gesagt, da ist jetzt gerade der Aufbau, ich glaube, das ist inzwischen natürlich alles super einfach. Und, aber erstmal nicht, würde ich sagen. Und dann kam noch von mehreren Seiten, einmal auf jeden Fall im Zuge dessen, dass ich muss mich hier natürlich nochmal auch mit meinen 36 Jahren dafür entschuldigen, dass ich bin auch überhaupt gar nicht in der Lage, ehrlicherweise Altersshaming zu betreiben. Das habe ich ein bisschen gemacht letzte Woche, als es um die Shownotes ging. Und da kam vollkommen zu Recht auch die Anmerkung, dass unsere Shownotes jetzt auch nicht so daherkommen, als wäre das ein kommerzieller Podcast oder einer, der sich jedes Mal Montagabend um 23.30 Uhr, wenn ich das hochlade, komplett bei vollem Geist und Bewusstsein da noch einen Roman reintippe, wo man das machen kann. Aber ich werde mal versuchen, das, weil es gibt vollkommen zu Recht, gab es die Anmerkung, dass da Luft nach oben ist. Und in dem Zuge kam auch nochmal der Wunsch danach, Kapitelmarken einzuführen. Heute macht das auf jeden Fall Sinn. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich das jedes Mal mache. Ehrlicherweise ist auch, wenn wir manchmal über 5 Spiele drüber rauschen und es keine, nicht die großen Themenparts gibt, weiß ich auch gar nicht genau, ob das notwendig ist. Aber gerade für heute und versuchen es mal aus. Und ich weiß, wie es geht. Es scheitert nicht an Faulheit, aber an der Zeit manchmal. Um das diplomatisch auszudrücken. Und vor allem, wenn immer so viel passiert. Es ist so viel passiert und da sind wir auch schon dabei, dass wir noch was nachzutragen haben, nämlich die Scamacca Magic. Die Coppa Italia wurde ja auch gespielt.
Ja, ja.
Und tatsächlich, der Seitfallzieher. Ich kann pfeifen, das habe ich unter Beweis gestellt. Ja. Ich fand das erste Tor noch krasser. Ich muss mir im Nachhinein den Vorwurf gefallen lassen, dass natürlich das Foul im Vorfeld schon ein ganz schönes Foul war. Ich war da ein bisschen getrieben in meinem Live-Kommentar, dass ich unbedingt wollte, dass das Tor zählt, weil das so schön war. Im Endeffekt hat es dann am Spielausgang, das war dann nochmal vogelwild, nichts geändert, beziehungsweise es hat sich Atalanta so oder so durchgesetzt, nachdem man ja das Hinspiel gegen die Fiorentina verloren hatte. Gasperini, denn auf den kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, hat dann mal wieder im Übrigen zur Ausnahme mal wieder eine Sperre abgesessen, hat das nicht miterleben dürfen von der Seitenlinie, sondern nur von der Tribüne aus, aber Tullio Critti hat ihn gut vertreten. Und weil wir gerade auch schon über ihn gesprochen haben, Scamacca, 2. gelbe Karte, ja, die steigen auch erst im Achtelfinale ein, aber das ist auch wieder so eine Sache, habe ich mir auch schon in den Partien davor gedacht und bei gelben Karten davor, come on ey, du hast hin und ein Rückspiel und dann kriegst du im Rückspiel die insgesamt 2. Karte in dem Wettbewerb und fehlst dann im Finale, das ist echt mega ärgerlich.
Das ist halt so Coppa Italia so aus der Zeit gefallen wie diese Regel, weil ich meine, das wird doch bei Champions League und WM und sowas irgendwann mal so geändert, dass es gelöscht wird, oder nicht? Also wenn man halt rot bekommt.
Genau, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, angenommen, du kriegst im Achtelfinale und im Viertelfinale eine gelbe Karte, dann meinetwegen sei im Hinspiel das Halbfinale ist gesperrt, aber lösch doch bitte zumindest zum Halbfinale die Karten, whatever, hier, falls es jemand, der was zu sagen hat, hört, dann ändert das so. Und im Übrigen ist Atalanta das erste Team seit der Saison 2014-15, das trotz der Hinspielniederlage noch ins Finale einziehen konnte. Damals drehte Juventus das Ganze nochmal um, ebenfalls gegen Florenz. Die haben wacker gekämpft, auch in Unterzahl. Aber haben ja noch einen Pokal, in dem sie vertreten sind, dazu später mehr. Und jetzt aber wieder kommt die Community an den Start. Und zwar Luca, das ist eine Frage, die schon ein bisschen länger im Postfach schlummerte. Der wollte wissen, warum wird Gasperini eigentlich international immer noch so unterschätzt? Nicht erst seit dem Sieg über Liverpool ist er der einflussreichste italienische Trainer der vergangenen 10 Jahre, was Spielstil und Spielerentwicklung angeht. Trotzdem wird er kaum mit internationalen oder italienischen Top-Adressen in Verbindung gebracht. Im Gegensatz zu jemandem wie De Serbi, der noch nicht so viel bewiesen hat wie er. Wie würdet ihr zu einem potenziellen Engagement von Gasperini bei Napoli stehen? Vom Typ her würde er zum Anforderungsprofil passen, da Napoli einen Charakterkopf wie Sarri oder Spalletti braucht. Außerdem könnte er mit Scalvini den fehlenden Abwehrchef und mit Scamacca einen Osimhen-Ersatz mitbringen. Da, zwei Fragen, da hätte man die erste als erstes beantworten können. Ich glaube, international, ich weiß nicht, wie gut sein Englisch ist und ob der tatsächlich einer dieser Trainer ist, der eben genau in Italien perfekt aufgehoben ist.
Auch so mit ich glaube, das hatte Art. Mal, weißt du, als Lennart Ciborra zum ganz zu Beginn mal hier bei uns mit dem Podcast
richtig.
War, meinte der nicht, glaube ich, dass da spricht keiner Englisch und so weiter.
Ja, und da schätze ich dann auch Gasperini so ein, dass er das erstens jetzt nicht mehr wie diese 35-jährigen Laptop-Trainer, die sagen, ich will noch mal was anderes sehen, ich will mich weiterentwickeln, ich lerne noch 5 Sprachen auf irgendeiner App nebenher. Ja, sehe ich bei Gasperini gerade nicht. Kann ich mir schwer vorstellen, wie er vorm Tablet sitzt und bei Bubble noch ein paar Spanischübungen macht.
Also zum einen das, zum anderen, also ich glaube nicht, dass Gasperini wirklich unterschätzt wird. Wenn, dann kann das den Eindruck machen, weil wir wissen nicht warum, aber die italienische Liga immer noch bei vielen nicht so gern geguckt wird wie vielleicht die Bundesliga oder die Premier League. Zumindest wenn ist das in Deutschland sicherlich der Fall. Ich weiß nicht, wie das in England aussieht. Aber Atalanta ist, obwohl sie beeindruckt haben, sowohl Champions League als auch jetzt Europa League, glaube ich, trotzdem immer noch so eine generell so eine Unbekannte. Also ja. den Durchschnittsfußballfan.
Und ja, die hatten ja natürlich auch die eine Champions League-Saison, wo sie so weit gekommen sind. Ja, das war die Corona-Champions League-Saison. Vielleicht ist es auch schnell wieder in Vergessenheit gekommen und dann ist es so als Normalität angenommen worden. Aber er stand ja schon auch das ein oder andere Mal bei italienischen Top-Adressen schon so auf dem Zettel. Das gab es mal zwischendurch. Aber ich glaube, ja, er hat
sich. Also gehandelt wird er häufig.
Er ist oder halt wurde er so, häufig. Er ist selber so clear in seinem Commitment zu Bergamo, ne?
Erstmal das und bevor dann wirklich jemand sagt, wir machen das jetzt und wir zahlen vielleicht auch eine Ablöse an Atalanta und so weiter, da gehört ja bei Gasperini auch immer ein bisschen was zu. Also du musst ihm schon auch mindestens dann ein Jahr Zeit geben, so Sarri-mäßig, dass der wirklich auch sein System dahin bekommt. Und dann ist er halt ein Sturkopf, ist glaube ich auch im Umgang nicht unbedingt ein einfacher Typ so. Könnte mir vorstellen, dass das plus dann das Alter, dass das halt bei einigen Vereinen nicht abschreckend ist, aber dass man dann vielleicht dann doch eher eine modernere Lösung hat, als jetzt den, naja, Halbrentner. Es klingt zu böse, ne? Aber du weißt, was ich meine. Ja. Zu holen, bei dem klar ist, dass er das in diesem Atalanta-Biotop da irgendwie hinbekommt, aber ob er das dann auch bei Inter hat es nicht geklappt, so die haben natürlich auch nicht viel Zeit gelassen, aber ob das bei Milan oder bei Napoli oder bei Juve irgendwie funktionieren würde, ist halt, finde es immer noch ein Risiko.
Also um genau die Frage mit Napoli da auch nochmal aufzugreifen, für den Unterhaltungsfaktor würde ich mir ADL und Gasperini auf jeden Fall reinziehen wollen. Aber genau das, was du gerade auch schon angesprochen hast, ist, wenn wir auch die Lage gerade bei Napoli betrachten, ist das jetzt die nächste Saison, glaube ich, nicht die, wo du sagst, das machen wir nochmal ganz piano und Ergebnisse sind erstmal nicht so wichtig wie die Entwicklung.
Sieht man ja auch daran, dass, also wenn es jetzt Conte wird, ne, das deutet sich ja dann doch immer mehr an. Das heißt ja erstmal, dass Ergebnisse im Vordergrund stehen, glaube ich.
So ist es. Und dann, das soll nicht hinten runterfallen, schrieb Luca noch. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass er dieses Jahr seinen ersten Titel mit Atalanta holt, was dann wahrscheinlich für seinen Verbleib sprechen würde. Daumen sind gedrückt, ja. Von meiner Seite auch. Im Finale wartet Juve. Die haben nach der 2-0-Hinspielführung dann in der zweiten Partie im Olympico weitestgehend, ich nenne es jetzt einfach mal so, wie ich es wahrgenommen habe, Arbeitsverweigerung betrieben. Also das war Vlahovic. Hat teilweise so tief verteidigt, dass der Weg bis zum anderen Tor für ihn 90 Meter gewesen wären, gefühlt. Also gerade auf so einem großen Platz. Da frage ich mich auch, wie soll dann ein Umschaltspiel funktionieren? Also ist da nicht mit eingeplant. Naja, und als ich dann, glaube ich, da auch auf Twitter mal schrieb und mir so ein Späßchen draus gemacht habe aus dem Buchtitel von Max Allegri, das ja den Titel trägt, das ist alles ganz einfach. Ja, habe ich einen Witz drüber gemacht und dann kam Milik und macht das alles ganz einfach. Ein Tor reicht dann eben für den Finaleinzug. Der Pole übrigens mit 4 Treffern in der laufenden Coppa-Saison bester Torschütze in diesem Wettbewerb. Und für Juve wird es dann das 22. Finale werden. Das sind mindestens 6 Teilnahmen mehr als bei allen anderen Teams. So viel zur Coppa Italia. Und wenn wir schon bei Nachtrag sind, wir haben noch ein Stadionerlebnis in petto. Was sage ich? Stadionerlebnisse. Und zwar vom Wochenende 20. 21. April. Ein selten schöner und gemischter Blumenstrauß, der euch vom lieben Vito gepflückt wurde.
Ciao Mario. Ciao Marius. Ciao tutti, liebe Serie Amore-Hörer. Hier ein kleiner Bericht vom letzten Spieltag. Ich entschuldige mich einmal. Meine Zahnärztin meint das nicht so gut zu mir und dementsprechend habe ich so leichte Schwierigkeiten noch zu sprechen, weil die Nachwirkung meiner Zahn-OP noch ist. Nichtsdestotrotz, ich habe mir Freitag einen kleinen Amateurkick in der Schweiz angeguckt, Novizzano gegen Tenero Contra, 1-1 in Morbio Inferiore, das ist am Chiasso. Starten wir mit italienischem Fußball. Samstag Vormittag spielt Brescia Calcio gegen Terni im Stadio Maria Rigamonti. Ehemaliger Spieler der Mannschaft von AC Turin, die beim 1949 beim Absturz umgekommen sind. Das Stadion ist in seiner ursprünglichen Form nicht mehr so ganz vorhanden, weil so glanzlose Metalltribünen draufgebaut worden sind als Erweiterung. Nur am Blockende sieht man immer manchmal Teile vom Stadion. Da wird dann regelmäßig natürlich draufgetreten, um seine Meinung zu äußern. Das ist dann auch recht laut vom Spiel. Eine Schweigeminute für Mattia Gianni von Castel Fiorentino, der am 14.04. in der Oberliga Florenz während eines Spiels einen Herzstillstand hatte und an diesem leider verstorben ist, im Alter von 26. Wenige Zuschauer, regnet bis zur 20. Minute, Covano Brescia gut aufgelegt. Zu Gast ist auch jemand in Schwarz und Rot. Mir war es aber nicht so ganz erkenntlich, ob das in Nürnberg oder Milano ist. Und eine gute Mitwachquote in der Kurve. Es gibt auch ein paar Ex-Kurva-Leute, die gegen die Tessera sind. Die sind waren auf meiner Tribüne. Und Terni nur mit 30 Gästen. Nichts Ungewöhnliches für die Serie B. Spiel schlecht. Kaum über den Strafraum raus. Viel Gegurke, viel Gefummel. Gerade in Halbzeit 1 gab es eine strittige Szene. Vom Tor, Torwart fällt um, Verteidiger fallen um, es wird rumgegurkt. Ball scheint beim Tor zu sein, Tor wird gegeben, 3 Minuten später wird das Tor wieder zurückgenommen. Bissigkeit vor dem Tor fehlt generell. Angriff kommt heute häufig am 16er zu stehen, das Spiel trennt sich leider 0-0. Ich bin dann weitergefahren nach Verona, um Verona gegen Udinese Calcio zu sehen. Im Stadio Mercantoni Benedetti. Der 16. gegen den 17. Also Not gegen Elend, dort auch wieder die Schweigeminute. Die Kurve von Hellas recht voll, aber leise, außer bei ein paar Gassenhauern, ein bisschen Rauch, ein bisschen Fackeln, auch zu Beginn. Udinese mit 1 bis 2.000 Fans auswärts. Generell ein sehr ruppiges Spiel. 4 gelbe Karten in den ersten 30 Minuten. Und dann 90. plus 3 Ecke. Kopfball und Tor für Kupala, durch Kupala für Verona, definitiv nicht verdient. Die Feierei natürlich in Verona dementsprechend groß. Udinese nun auch leider im Abstiegsstrudel. Ansonsten muss ich sagen, erstes Mal Verona, letztes Mal Verona, wer am ersten Kassenhäuschen, was man sieht, mit einem riesigen Hakenkreuz begrüßt wird, weiß halt, wo man in Verona ist. Mehr möchte ich dazu aber auch gar nicht sagen. Weiter geht's am Sonntagmorgen. Sonntagmorgen spielt Sassuolo Calcio gegen Lecce im Mapei-Stadion. Ein Multifunktionsstadion, auch für Rugby. So circa 50% ausverkauft. Das ist ein recht neues Stadion. Besonderheit sind die Flutlichter, stehen direkt in der Ecke. Sehr nah am Spielfeld. Ist übrigens auch der erste Club in Italien, der sein Stadion besitzt. Mapei ist so ein Chemiekonzern, der hinter dem Verein steht. Inzwischen besitzt auch Juventus sein Stadion. Die Farben schwarz und grün kommen übrigens aufgrund eines geplanten Freundschaftsspiels im Jahre 1921 von Lancaster Rovers FC, was am Ende nicht zustande gekommen ist. Und als Entschuldigung wurde der Trikotsatz von den Rovers gesponsert, der die Farben schwarz und grün hat, daher die Nero Verdi. Generell, wer was zu Sassuolo lesen möchte, es gibt vom Guardian einen ganz interessanten, ausführlichen Artikel, der kommt vielleicht in die Shownotes. Gespielt hat 19. gegen 14. Gästeblock ist gut gefüllt, viele Lecce-Fans, auch im Heimbereich, ich würde sagen, so 3.000, 4.000 Fans waren sicherlich. Ultras Lecce direkt hinterm Tor, keine großen Schwenker, nur direkte gute Schlachtrufe, ohne Trommeln, nur kleine Fahnen, ein paar Doppelhalter. Der Heimbereich sind circa nur 50 bis 70 Fans, Sassuolo besitzt keine große Fanbase, da Modena, Bologna und Regina, die auch im gleichen Stadion spielen, im Umfeld sind und daher kein großes Einzugsgebiet hat. Eine Trommel ist hier hin und wieder mal zu hören. Zum Spiel haben, glaube ich, Mario und Marius schon was gesagt. Sassuolo rettet sich sehr wahrscheinlich damit nicht, sondern ist immer weiter im Abstieg gefangen. Lecce kann ganz gut die Punkte nutzen gegen den Abstieg und das wird dementsprechend auch gefeiert.
Die Leute haben richtig Bock für die Entfernung. Ich glaube, es sind 10 bis 11 Stunden, sind richtig viele Fans da. Damit schließt sich auch der Sonntagvormittag. Bin ich Sonntagabend nach Monza noch gefahren, um Monza gegen Atalanta zu gucken, im Stadio Brianteo, was 22 umgebaut worden ist, mit einer ganz besonderen Konstruktion der Haupttribüne. Hier spielt heute 11. gegen 6. Über Bergamo und deren Support muss man, glaube ich, nicht viele Worte verlieren. Die Tifosi Bergamaschi sind über die Grenzen Italiens bekannt und gelten in vielen Dingen als Vorbild. Ich sage nur Boccia. Ich glaube, das ist vielen Leuten ein Begriff. Die Heimseite, die Tifosi von Monza sind beim Spiel Monza Napoli nicht nur mit Gästefans, sondern auch mit Polizia Locale aneinander geraten, was dazu geführt hat, dass es 20 Daspos, die italienischen Stadionverbote verteilt worden sind. Die sind von 1 bis 8 Jahre verteilt worden, teilweise inklusive 6 Jahre Meldeauflagen. Meldeauflagen heißen, dass man 30 Minuten nach Anpfiff und 30 Minuten vor Abpfiff sowie in der Polizeizentrale melden muss und unterschreiben muss, sowie Aufenthaltsverbote 3 Stunden vor dem Spiel für Stadt und Gegend als auch Bahnhof. Das sorgt dafür, dass keine Fahnen aufgehängt werden. Jedoch in der Minute 35 wird unter Klatschen in der Curva Davide Pieri, einem Ultra, der an einem Verkehrsunfall gestorben ist, 1998, unter Klatschen dann doch etwas losgelegt. Aber wie es so häufig heißt, ohne meine Fratellis mache ich nichts. Auch hier munteres Spiel, ein bisschen Schwalben, ein paar Verletzungen. Atalanta geht folgerichtig in Minute 44 durch die Kettler in Führung. Und ihre individuelle Klasse ist auch erkennbar. Dementsprechend fällt auch in der 72. das 0:2 durch Touré. In der 77. ist der Anschlusstreffer auf dem Fuß, aber es wird nicht schnell genug reagiert. Aber es kommt in der 89. Minute Maldini mit einem Sonntagsschuss und macht den Anschlusstreffer. Danach pocht auch Monza nochmal sehr auf den Ausgleich, verpasst diesen jedoch um Haaresbreite, nämlich der Pfosten knallt, der Ball knallt vom Innenpfosten ab. Und dementsprechend trennen sie sich 1:2. Die Bergamo-Fans steigen wieder auf ihre Roller und fahren irgendwann nach Hause. Das ist leider aber auch noch nicht alles. Und zwar habe ich am Montag das Giuseppe Meazza Stadion für das Spiel Milan gegen Inter besucht. Der Spielbericht dazu kam er sicherlich schon. Auch ich muss sagen, Gratulation natürlich an Inter zum Gewinn des Meistertitels. Ich hatte die Ehre, Ehre kann man schon sagen, in der Curva Sud zu stehen. Hier nochmal ein ganz großes Grazie mille a tutti. Ich glaube, das ist eine einmalige Erfahrung, die man macht. Das ist einfach phänomenal. Natürlich leider mit dem falschen Ergebnis, aber dennoch Grazie a Curva Sud. Ich habe in den 6 Tagen oder in den 5 Tagen, in denen ich im Auto saß, ca. 1900 Kilometer abgerissen, habe eine ganz gute Tour gemacht, würde ich sagen. Und wollte hier nochmal Grazie an Arena Civica und Kai Tippmann ausrichten. An alle kann ich wirklich empfehlen. Schaut mal, dass ihr in der nächsten Saison nach Mailand kommt und die Arena Civica euch anschaut. Die ist mitten im großen Park vom Castello, mitten in der Stadt und ist wirklich ein grandioses Stadion. Hat sogar mehr von altrömischer Dekadenz. Hiermit schließt sich auch mein Bericht. Ein paar Fotos sind sicherlich auch mit dabei. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Forza Milan. Ciao.
Da war auch alles mit dabei. Da sagen wir herzlichen Dank, lieber Vito.
Absolut beneidenswert. Die Reise hätte ich auch gern gemacht.
Und natürlich auch von unserer Seite aus Grüße an dieser Stelle an Kai Tippmann. Mhm. Und dann lass uns doch in Milano bleiben. Das passt jetzt wahrscheinlich in Rossoneri nicht ganz, dass ich das hier so hingedreht habe, dass wir mit den Feierlichkeiten der Nerazzurri weitermachen, aber es passt thematisch eben. Die haben am Tag, an dem dann auch die Busparade abgehalten wurde, noch zu Hause Torino geschlagen. Habe ich ehrlicherweise, hätte ich mein ganzes Geld auf Torino gesetzt in dem Spiel. Topspiel, Feierlaune. Aber naja. Stand auch zur Halbzeit noch 0-0, dann gibt es eine rote Karte für Adrian Termes und Hakan Calhanoglu schnürt den Doppelpack zum Endeffekt 2:0 Heimsieg. Hakan im Übrigen jetzt mit 13 Ligatreffern. Mehr hatte ein Mittelfeldspieler Inters zuletzt in der Saison 1990-91. Und der hörte auf den Vornamen Lothar mit Nachnamen Matthäus.
Respekt. Oh, ich habe geguckt, er selbst hat mehr Tore nur mal erzielt für den KSC in der dritten Liga.
Ach, krass. Und dazu haben wir auch noch eine Frage reinbekommen von Tobi, der geschrieben hat, Inter hat ja offiziell den 20. Scudetto geholt. Warum schreiben so viele in den Kommentaren unter diversen Meisterposts, dass Inter doch erst 19 Mal gewonnen hat? Meine Vermutung wäre, die Saison 2005, 2006 mit dem Juve-Abstieg und der Vergabe des Titels an Inter. Aber 100% sicher bin ich mir da nicht. Grüße.
Aber das, wir haben es ihm auch schon bei Insta direkt beantwortet, aber wir dachten, vielleicht hat sich das noch jemand anders gefragt. Und ich würde vermuten, dass das der so ist.
Ja.
Denn im Calciopoli-Skandal ist das ja sehr, sehr viel diskutiert worden. Ich glaube, die Saison davor ist ohne Meister. Da gibt es keinen Meister offiziell, wo Juve das aberkannt wurde. Und in der Saison ist es dann halt Inter geworden. Das ist natürlich gerade bei den Juventini höchst umstritten.
Genauso wie er der Bianconeri gerne mal auch sogar auf so halboffiziellen, inoffiziellen Briefköpfen der Meisterschaften mehr aufführen, als sie denn eigentlich dann offiziell bei der Serie A geführt werden.
Stimmt.
Apropos Titel für Simone Inzaghi, das hat mich auch überrascht, ist es schon der 6. Titel mit Inter jetzt, ne? Na, die ganzen Supercoppas und Coppas, die er eingetütet hat. Respekt, mehr haben nur Helenio Herrera und Roberto Mancini, beide nämlich jeweils 7 mit den Nerazzurri geholt. Also die Ära Inzaghi ist jetzt schon eine sehr deutlich geprägte. Auf jeden
absolut,
Fall.
Absolut.
Und dann kommen wir wieder zu der munteren Busparade, die auf jeden Fall fast so viel hergemacht hat wie die Meisterfeier in Leverkusen. Und dann, Entschuldigung, hat uns der General Hitzfeld, der @fun_der_walder bei Twitter ein Video gezeigt, auf dem Dumfries einen ein bisschen expliziten Doppelhalter von den Tifosi auf den Bus hochgehoben bekommt und den dann auch, also er hat gesehen, was drauf war und den dann sehr imprünstig präsentiert hat. Man hat da eben Dumfries drauf gesehen, der Theo Hernandez, der als Hund stilisiert war, an der Leine hält. Nun die Frage dazu, eben von General Hitzfeld, klasse Name auch auf jeden Fall, finde ich, noch im Rahmen oder zu heftig?
Auf jeden Fall schon Schlimmeres gesehen.
War auch meine Reaktion. Also man kann sich über alles Thema aufreißen und ja, jemanden als Hund präsentieren. Und Alter, dafür lebe ich Fußball doch auch. Das kann ich, weil das muss doch mal erlaubt sein. Das muss man doch noch mal hochhalten dürfen. Also, wie du schon sagst, das sind schon andere Parolen und Scheiße passiert. Da drücke ich doch mal beide Augen zu. Aber natürlich wird es jemanden geben, dem das nicht so gefallen hat. So what? Haben wir sonst noch was zu Inter? Wir werden sie irgendwann nochmal ganz gebührend abfeiern, spätestens im Saisonrückblick. Dann.
Ich glaube auch. Ich glaube auch.
Dann gehen wir in die restlichen Spiele rein, zu denen wir beide was zu sagen haben. Es sind nicht so viele. Frosinone schlägt Salernitana mit 3:0. Sulé, Brescianini und Sortea, die Torschützen. Salerno damit jetzt endgültig abgestiegen. Wir haben es gecallt, ne, am gleichen Wochenende wie Darmstadt.
Tschüss.
Tschüss. Also tschüss, Salerno, bei Darmstadt habe ich nicht so viel her, mehr ehrlicherweise. Ja, nee. Da war ich ja erst gestern, das war gut. Irgendwie war auch angemessen, wie die Fans da die Mannschaft nochmal am Hochleben lassen und ein schönes Fußballambiente da am Böllenfalltor, den wünsche ich einfach auf jeden Fall. Nur alles Gute. Und Frosinone, erster Sieg seit dem 21. Spieltag, hast du hier reingeschrieben. Ist echt schon so lang her, ne?
Absolut, ja. Viele, viele unglückliche Ergebnisse dazwischen, aber der ist jetzt auch wegen der Ergebnisse der Konkurrenz nicht zu unterschätzen, was die Wichtigkeit anbelangt.
Jo, und das vor allem, man gewinnt da jetzt und ist trotzdem auch nur 2 Zähler vor der Abstiegszone. glaube, wir können am Ende der Sendung noch einmal einen kurzen tabellarischen Abriss machen von den wichtigen Zonen derer. Und dann gehen wir in den Samstag rein und starten in Lecce. Und da war der Stefan. Den haben wir auch schon ein paar Mal gehört. Der hat wieder abgeliefert und hat eine kleine Tour da zum Spiel gegen Monza gemacht.
Ja, ciao Marius, ciao Mario und ciao an die Community und moin. Wir waren heute in Lecce beim Fußball, im Stade de la Mare. Lecce hat gegen Monza gespielt. Was gibt's zu sagen? Also das Stadion war auf jeden Fall zu drei Viertel gefüllt. Vorm Stadion war wirklich auch wirklich viel los, auch viel Feuerwerk und Böller und auch eine gute Stimmung. Ja, das war so zum Vormspiel zu sagen. Wir saßen auf der Gegengerade. Die Gegengerade war komplett ausverkauft. Die Haupttribüne war eigentlich auch voll. Der Heimbereich war oben komplett voll. Im Oberrang unten war da noch relativ viel Platz. Und die Kurve, also die gegenüberliegende Kurve von der Heimseite, war auch ziemlich voll. Aus Monza kamen nicht viele mit. Ich schätze, also wir haben das gesehen, es war irgendwie ein Bus, noch so 5 PKWs, also das war dann sehr überschaubar. Ja, Stimmung war wirklich bombastisch, also das muss man wirklich sagen. Super Wetter auch gehabt, irgendwie 22 Grad. Ein Kollege von uns, das sieht jetzt auch schon aus wie ein Krebs. Und mal gucken. Ich habe aber Aftersun dabei. Zum Spiel. Das Spiel war dann doch eher, wie soll man sagen, es war ziemlich zerfahren. In der ersten Halbzeit musste wirklich kein Torwart überhaupt auch nur ansatzweise irgendwo eingreifen. Von Monza kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viele Spieler. Lecce hat halt alles über links versucht, irgendwie hoch Piccoli anzuspielen. Aber daraus wurde halt auch meistens nichts. Das war dann doch zumindest vorm Tor relativ schwach. Genau. Wer noch aufgefallen ist, war Gallo bei Lecce, also der linke Außenverteidiger, der wirklich viele Vorstöße auch gemacht hat, aber viel zu verspielt und zu egoistisch gespielt. Also entweder versucht halt abzuschließen aus wirklich blöden Positionen, wo er bessere Optionen gehabt hätte, oder einfach den Ball vertändelt. Ja, in der zweiten Halbzeit ging es eigentlich dann genauso weiter. In der 60. wurde dann auch Piccoli ausgewechselt für Samson. Und wir dachten eigentlich schon, ja, das wird jetzt halt so ein klassisches 0-0. Ja, 90 plus 2 macht Lecce das 1-0 mit einem Schuss aus so von halb links außen. Ich schätze mal so 17 Meter ungefähr. Kristovic macht halt das Tor. Das Stadion halt komplett am Überkochen. Und ja, quasi im Gegenangriff, also nach dem Anstoß, gab es ein ganz blödes Handspiel von Lecce. Ja, Monza kriegt halt einen Elfer und macht halt 90 plus 6, das ist 1-1. Und das war dann auch der Schlusspunkt des Spiels. Im Großen und Ganzen hat die Nachspielzeit dann nochmal das schlechte Spiel wirklich wieder gut gemacht. Und ja, wir sitzen jetzt im Zug Richtung Monopoly und es gibt demnächst noch mehr von dem Wochenende zu hören. Wir hören uns, macht's gut und euch allen noch ein schönes Wochenende.
Jo, mille grazie.
Mr. Pescatore.
Und wie hast du es so schön geschrieben bei WhatsApp? Mit dem Lecce wird geletschet.
Ach so, ja.
Also genau. Das Last-Minute-Lecce. Also erst muss man da tatsächlich sagen, finde ich, das kommt bei Stefans Nachricht nicht ganz raus. Das Tor von Kristovic war schon sehr, sehr gut. Also wie er den da Volley nimmt, also das ist einer, der wird noch in Zukunft, glaube ich, uns Freude bereiten, auf jeden Fall Nikola Kristovic. Und ja, das Handspiel war dann auch schon ein bisschen Slapstick. Trotzdem unterm Strich nach Lecce 7 Punkte jetzt auf die Abstiegszone. Sieg hätte wahrscheinlich schon so gut wie den Klassenerhalt sicher gemacht.
Ich glaube, wir haben ja letzte Woche schon gecallt, dass sie die Klasse sind, dass sie das sicher haben. Und bleibe ich auch auf jeden Fall bei. Also wer soll denn da jetzt da unten noch 7 Punkte auf die aufholen? Mr. Cannavaro.
Lazio schlägt Hellas Verona mit 1-0 durch ein Tor von wem auch sonst, ne? Mattia Zaccagni. Der Jubel war relativ ausgelassen. Also da habe ich schon zurückhaltendere Jubel gesehen von Spielern gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber.
Stimmt. Überraschend eigentlich, weil er ist er da mit Liebe verabschiedet worden? Ich weiß das nicht mehr so genau.
Nicht so richtig. Und ich glaube, bei Lazio ist gerade auch so genug Druck auf dem Kessel und der Sieg war halt wichtig und das war wunderbar herausgespielt. Luis Alberto auch da in ein paar Szenen involviert gewesen. Auch mal Teddy Castellanos gefällt mir gerade sehr gut. Immobile bei der Einwechslung übrigens mit Applaus bedacht vom Publikum. Also da wächst doch jetzt nochmal ein bisschen wieder was zusammen. Auch, weil Tudor erst der zweite Trainer nach Delio Rossi ist in den letzten 65 Jahren, der seine ersten 3 Heimspiele als Lazio-Coach gewinnen konnte.
Respekt dafür. Damit macht man sich beliebt.
Gesamtbilanz sieht auch nicht so schlecht aus jetzt von ihm, ne? Coppa unglücklich. Aber ansonsten 7 Spiele hat er gehabt, ne?
Ja, 5 Siege, 2 Niederlagen halt. Beide gegen Juve, ne?
Jo.
Ja.
Und da gab es auch noch eine Frage von Flo dazu, Ticket-related, und zwar, wie man an welche für Hellas kommt. Würde gerne das Spiel gegen die Fiorentina live ansehen, aber über die Homepage gibt es noch keine oder keine Tickets.
Ja, auch da hatte ich ihm direkt zurückgeschrieben, aber auch dachte, das ist sicherlich für alle interessant. Manche Vereine, da kann man es über die Homepage direkt machen, also es lohnt sich auf jeden Fall immer da zu gucken und auch bei Hellas wird man, also da geht es nicht direkt, aber man wird weitergeleitet zu Viva Ticket. Das ist einer von 2 großen Anbietern, Viva Ticket und Ticket One. Eigentlich einer von den beiden hat immer eine Kooperation mit einem der, mit den großen Vereinen, also mit den Erstligisten.
So.
Und entweder kann man dann über diese Seiten halt direkt oder es gibt einen Link auf der Vereinswebsite. Es kann aber sein, dass je nachdem, wann man guckt, da halt gerade nichts angezeigt wird, weil häufig die Tickets erst so am Montag vorm Spiel wirklich in Verkauf gehen.
Würde ich mir jetzt aber ansonsten auch keine Sorgen machen, ne, dass das Stadion da ausverkauft ist.
Nee, bei Hellas auf jeden Fall nicht. Also habe ich ihm auch da gesagt, im Zweifel immer am Tag vor dem Spiel, also vielleicht nicht direkt am Spieltag, aber am Tag vor dem Spiel da so einen der Lotto-Kioske aufsuchen. Steht, glaube ich, auch meistens draußen dran, wenn sie Tickets verkaufen für Serie A. Und das muss man nur Ausweis vorzeigen, gar kein Problem.
Top! Dann kommen wir zum absoluten Topspiel am Samstag und ich habe mich selten so darüber gefreut, dass da ein Stadionerlebnis zu reingeflattert ist. Juve. Ich durfte das Ganze mit Marc Schnatti Schnatterer begleiten. Das war eine Freude, auf jeden Fall, das Spiel selbst. Ja, Marcus Portiello, spontan für Mike Maignan eingesprungen, war der Mann des Tages für Milan und unser Mann heißt Manuel.
Mario, hallo Marius. Hier spricht Manuel. Ich darf euch liebe Grüße aus Turin ausrichten und euch von meinem Stadionerlebnis im Juventus Stadium, im Allianz Stadium, zwischen Juve und Milan berichten. Ja, jeder, der das Spiel bei euch gesehen hat, weiß, dass es dem Namen Topspiel nicht gerecht wurde. Aber gut, darum geht es ja im Stadionerlebnis nicht. Und ja, also für alle, die noch nie in Turin waren, beziehungsweise noch nie im Allianz Stadium waren, kann ich nur sagen, absolut Empfehlung, sich das einmal anzuschauen. Unabhängig vom Fußball, der gespielt wird, das ist ganz wichtig. Aber ja, also Turin, durchaus eine Stadt, die seinen Charme hat und noch nicht so touristisch überlaufen ist, wie vielleicht die Stadt in Mailand oder in Rom. Da kann man sich ganz gut die Altstadt, die klein aber fein ist, durchaus ganz gut anschauen und so für einen Wochenendtrip durchaus empfehlenswert. Man kann ehrlich sagen, auch kulinarisch hat Turin einiges zu bieten. Aber gut, nun zum Stadionerlebnis. Das Spiel hat ja um 18 Uhr stattgefunden. Das heißt, ich bin so gegen 16.30 Uhr aus der Unterkunft weggegangen, habe circa einen halbstündigen Fußmarsch zum Stadion vor mir gehabt. Und das Stadion in Turin liegt ja außerhalb vom Zentrum, also in der Umgebung vom Stadion, gibt es nicht wirklich viel. Also schon so vereinzelt Restaurants und dann da ein Supermarkt bzw. ein Einkaufszentrum ist ja direkt am Stadion angeschlossen. Das kann man natürlich nutzen, ist aber natürlich vor den Spielen massiv überlaufen. Also sehr viele sehr viele pilgern dort natürlich hin vor den Spielen. Ansonsten, was man in Italien natürlich kennt, auch vor den Stadien, die Stände, die es gibt mit nicht ganz offiziellen Fanartikeln und auch mit Speisen und Getränke, also auch dort noch einmal durchaus merkt man, also da kommt man gleich in Stimmung für ein gutes Fußballspiel. Dort stehen die Fans beisammen, dort kann man sich unterhalten. Die Fans habe ich als sehr aufgeschlossen und als sehr angenehm empfunden. Man hat durchaus mit ihnen sprechen können. Es ist ganz interessant, wie die Stimmung in den Fankreisen von Juventus aktuell gerade ist. Also es ist sehr unterschiedlich. Dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr, aber es ist, also man merkt schon, es ist eine gewisse Skepsis gegenüber Massimiliano Allegri durchaus vorhanden beim Großteil der Fans. Also viele sind mit dem, was er spielen lässt, nicht einverstanden, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich als Juventino bin auch nicht damit einverstanden, weil gesagt, das Credo von Juve war immer, auf Sieg zu spielen, und der Sieg ist das Wichtigste. Ja, bei Massimiliano Allegri kriegt man das Gefühl, er will bloß nicht verlieren. Also ja, das ist ein bisschen schwierig, der Zugang, und auch nicht wirklich ansehnlich. Im Vorfeld des Spiels habe ich gelesen, dass 103 verschiedene Nationen im Stadion vertreten sein werden bei den Fans. Also das muss man sich einmal vorstellen, man kann fast behaupten, die ganze Welt schaut zu. Ja, und dann kriegst du einen Fußball geboten zwischen dem zweiten und dem drittplatzierten der Serie A, und puh, also ja, also beide haben ein nettes Gefühl rübergebracht, dass sie unbedingt Zweiter werden wollen, beide haben ein nettes Gefühl rübergebracht, dass noch um irgendetwas geht in dieser Saison, war ganz, ganz schwere Kost, und ja, dann rein ins Stadion, circa eine Stunde vor Spielbeginn war ich dann im Stadion, war dann auch schon ganz gut gefüllt, also das Stadion war offiziell ausverkauft, es waren aber ein paar freie Plätze doch ersichtlich, also ich weiß nicht, ob Dauerkartenbesitzer nicht gekommen sind oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall war das Stadion gut besucht, schon ja, halbe, dreiviertel Stunde vor Spielbeginn gut gefüllt. Die Kurve von Juve hat sich bemüht, Stimmung zu machen, von Anfang an, auch schon beim Aufwärmen. Allerdings, da ist dann wieder der Nachteil, wenn du 103 verschiedenen Nationen im Stadion sitzen hast, es schwappt nicht so aufs restliche Stadion über. Also vereinzelt merkt man dann natürlich im Stadion, wo sind die Einheimischen, die immer da sind, wo sind die Dauerkartenbesitzer, die Abo-Besitzer, wo sind die Mitglieder, die dann die Fangesänge auch einmal mitgehen. Aber der Großteil des Stadions hat halt damit nichts am Hut und geht dementsprechend auch nicht wirklich mit. Also es ist schon eine Mammutaufgabe, die Kurve da zu bewältigen hat, um das ganze Stadion mitzunehmen. Aber dennoch muss man sagen, von der Inszenierung des Spiels, das ist im Stadion, also das Stadion an sich, der Weg ins Stadion ist einmal ganz spannend. Also sicherheitstechnisch habe ich sowas noch nicht erlebt in irgendeinem anderen Stadion. Also es gibt drei Sicherheitszonen beim Juventus Stadium. Als erstes wird einmal das Ticket kontrolliert, plus der Reisepass, ob das mit dem Ticket übereinstimmt. Das ist die erste Kontrolle. In der zweiten Kontrolle ist es fast wie am Flughafen. Also gibt es dann einen Metalldetektor, wo du Tasche oder was auch immer du mit hast, neben aufs Band legst und dann einmal dort durch musst und quasi überprüft wirst, ob du irgendwelche Gegenstände mitführst. Und in der dritten Sicherheitszone kurz vorm Stadion löst du dann eigentlich erst das Ticket und gehst durchs Drehkreuz. Ja, dementsprechend natürlich auch dreimal anstehen und warten. Also das muss einem bewusst sein, das dauert. Also dementsprechend ruhig ein bisschen mehr Zeit einplanen vorm Spiel. Aber wenn man dann einmal drin ist, das Stadion, also obwohl es jetzt auch schon wieder 12 Jahre alt ist, es gibt was her, also die Akustik im Stadion ist sensationell, während dem Aufwärmen läuft gute Musik, die einstimmt, also es ist geht los mit Thunderstruck, wenn die Spieler von Juventus aufs Feld kommen, und dann wird es schon, geht schon Richtung Techno, also es wird anständig Krawall gemacht, damit da ein bisschen Stimmung aufkommt, das machen sie gut. Ja, die Präsentation der Aufstellungen, also die Aufstellung von Milan, wird natürlich mit einem Pfeifkonzert begleitet, sodass du, wenn du etwas schlechter siehst auf der Videowall, nicht erkennen kannst, wer jetzt beim Gegner aufläuft und auch nicht hören kannst, wer beim Gegner aufläuft. Und ja, und dann vor der eigenen Aufstellung gibt es dann noch eine kurze Lasershow, die war dieses Mal nicht so beeindruckend, weil halt es noch nicht 18 Uhr war und noch Tageslicht vorhanden war, deswegen nicht ganz, ja, kommt dann nicht ganz so rüber, wie wenn es wirklich ein Abendspiel um 20.45 Uhr ist, aber trotzdem nette Idee, muss man sagen. Und ja, dann die Aufstellung von Juventus, da geht das ganze Stadion mit, da kommt Stimmung auf, dann wird das erste Mal eine Juventus-Hymne gespielt, also der Song heißt, glaube ich, Juve Allee. Da merkt man dann schon, okay, Stadion geht mit, es war eine Choreo vorbereitet im ganzen Stadion, also es wurden Fahnen verteilt auf die einzelnen Blöcke, so dass das Stadion dann in schwarz-weiß gefärbt war, wenn das ganze Stadion die Fahnen geschwenkt hat. Das war ganz nett, das ist da bei dieser Hymne dann das erste Mal passiert. Da kriegt man dann Lust auf Fußball, also da kriegt man dann Lust auf Juve. Allerdings auf ein, also ich bin ein anderes Juve gewöhnt, sage ich jetzt einmal, aus früherer Zeit, aus den Anfang 2000ern, da wird man ein bisschen nostalgisch und verfällt ein bisschen in diese, ja, Nostalgie und wünscht sich die Del Pieros und Nedveds und Trezeguets zurück aufs Feld. Aber gut, die Zeiten sind vorbei, das muss man mal so hinnehmen. Aber die Stimmung ist auf jeden Fall da und man bekommt Lust auf das Match, egal was die Spiele davor war. Also man blendet es dann ganz gut aus. Dann kommen auch schon die Spieler aufs Feld und die Serie A-Hymne wird mit Pfiffen begleitet, wie, glaube ich, überall in ganz Italien. Und ja, nach der Serie A-Hymne wird dann noch einmal die zweite Juve-Hymne gespielt, also Juve Storia di un grande amore. Und dort singt dann wirklich das ganze Stadion mit, also dort kommt Stimmung auf, dort wird dann das Spiel so richtig zelebriert und dann geht man mit einer guten Stimmung ins Spiel hinein. Und ja, dann über das ganze Spiel hinweg, die Stimmung, seit die Kurve wieder zurück im Stadion ist, gut. Sie wollen, sie geben Gas, allerdings ja, geht das Stadion halt leider nicht komplett mit. Das ist aber auch wahrscheinlich mit den Eintrittspreisen geschuldet. Neben mir im Stadion ist ein Juventino Vero gesessen, der gute Mann war knapp 80 Jahre alt, würde ich schätzen. Ja, ein Italiener durch und durch, so wie man ihn sich vorstellt, also wild am Gestikulieren, wild am mitkommentieren und immer mit voller Leidenschaft und Begeisterung dabei, wobei sich die Begeisterung bei der aktuellen Spielweise natürlich ein bisschen in Grenzen hält. Und auch sehr skeptisch gegenüber dem Spielstil. Also man hört das raus, die Stimmung ist angespannt das ganze Spiel über. Man hat das Gefühl, okay, man wartet nur drauf, geht's heute gut? Und muss man dann sagen, ja, okay, Allegri hat recht, oder geht's wieder mal nicht gut und wir können die Spieler dann mit einem Pfeifkonzert in die Kabinen begleiten am Ende des Spiels. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat es aus der Kurve auch einmal einen Fangesang pro Massimiliano Allegri gegeben, den dann das restliche Stadion durchaus mit Pfiffen quittiert hat. Also auch hier scheint Allegri die Unterstützung der Kurve zu haben, aber das restliche Stadion ist nicht einverstanden mit dem, was da gerade in Turin passiert und wünscht sich vermutlich einen neuen Trainer, einen jungen, frischen Trainer wie zum Beispiel Thiago Motta. Ja, aus dem Gästesektor gibt es nichts zu berichten. Der war also mehr als halb leer. Da waren nicht viele Milanisti mitgereist. Wahrscheinlich auch wieder ein bisschen ein Protest gegenüber den Stadionpreisen in Turin. Aber ja, der Gästesektor war still, also da hat es nichts gegeben, was aus dieser Richtung kam. und ja, auch das Spiel hat es nicht wirklich zulassen, aus Milan sich eine große Euphorie zu entwickeln, weil auch Milan nichts geboten hat. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, war das Stadionerlebnis an sich wirklich cool und wie gesagt, ich kann das Stadion durchaus jedem empfehlen und auch die Stadt. Turin gibt wesentlich mehr her, als man denkt. Und ja, dementsprechend hoffe ich, dass euch das ein bisschen was geboten hat, meine Eindrücke, und ich werde euch natürlich auch ein bisschen mit Videos und Bildern versorgen. Und ja, vielleicht schafft es mein Stadionerlebnis ja in eurem Podcast. Wenn nicht, dann euch zwei trotzdem alles Gute und danke für die Arbeit, die ihr leistet und für das, dass ihr den Serie-A-Liebhabern wöchentlich auf neuesten Stand bringt. Dankeschön.
Ja, ganz ehrlich, wir haben zu danken, ich habe es gerade schon gesagt, und natürlich findet das hier seinen Platz, egal in welcher Länge und welcher Qualität, wenn ihr euch die Mühe macht. Und da, ich finde, gerade auch da konnte man jetzt wieder so viel mitnehmen, auch man hat den Frust aus der Stimme rausgehört, wenn es ums Sportliche ging. Und ansonsten gepaart mit schönen Feinheiten rund um das Stadionerlebnis, genauso möchten wir das haben. Und vielen Dank. Dazu nochmal Bilder und Videos, demnächst dann auch bei Insta. Ja, haben wir auch so wieder so viel bekommen, da der Marius sich die Finger wund posten müsste.
Absolut. Die nächsten Tage geht's rund.
Absolut. Serie Amore unterstrich Podcast, falls ihr da noch nicht reingefolgt seid. Und ja, waren viele Namen, zwei vor allem, die ich es dann da am Ende häufiger gehört habe. Klar, Allegri und aber auch Motta. Was ist denn jetzt der Phase aktuell?
Es deutet alles darauf hin, dass wie bei Milan mit Pioli es auch bei Juve einen Trainerwechsel gibt. Allerdings, es wurde am Wochenende zumindest auf Twitter sehr konkret diskutiert. Ich habe allerdings den vermeintlichen Ursprung dieses konkreten Motta habe sein Ja schon gegeben und so nicht gefunden. Da wurde immer Gianluca Di Marzio zitiert.
Das ist aber überraschend.
Weder auf seiner Website noch auf der Sky-Website habe ich das gefunden, und ich denke, das ist eigentlich so eine große Nachricht, dass er das nicht nur irgendwie als Nebensatz in dem Podcast droppt oder so, oder halt in seiner Fernsehshow, sondern dass da dann schon auch Headlines mitgemacht werden, aber vielleicht habe ich auch einfach nicht gut genug geguckt. Es spricht auf jeden Fall sehr viel, auch was man die Wochen vorher gelesen hat, dafür, dass Juve sich so ein bisschen eingeschossen hat jetzt auf Motta. Und ja gut, das überrascht natürlich auch nicht.
Ach, ich würde mir ja wünschen, dass er noch eine Weile bei Bologna weitermacht.
Ja, ja. Also ich meine, das ist ja jetzt auch klar rechnerisch noch nicht 100, oder? Nee, rechnerisch glaube ich noch nicht 100%ig sicher, dass sie in die Top 5 kommen, aber wird ja passieren. Und deswegen Champions League, die erste Champions League-Saison mit Bologna sollte er schon machen, finde ich.
Finde ich auch. Naja. Soll er mal den Xabi Alonso machen.
Ja.
Da kommt schon die Polizei vorgefahren. Nicht ganz an der richtigen Stelle, weil eigentlich kommt gleich ein Hot-Take, wo ich eigentlich immer ein bisschen die Handschellen klinken lassen wollen würde. Das bringt uns nämlich zu Bologna. Die haben zu Hause...
Vielleicht noch ein Wort zu Milan.
Ah, stimmt.
Denn also Pioli raus, das haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, und die Herren Romano und Moretto berichteten am Wochenende unisono, dass es sehr konkrete Gespräche mit Julen Lopetegui gäbe. Mhm. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist das bei der Kovasud, ist das, ne, bei Milan, nicht so gut angekommen. Also da gab es einen offenen Brief an die Clubführung, und man wünschte sich doch ein bisschen mehr Brust raus und auf Erfolg getrimmt und nicht nur auf, dass Champions League Qualifikation das einzige Ziel ist. Und wenn man sich die Namen durchlesen würde, die da jetzt gerade konkret für den Trainerposten gehandelt haben, dann sei das ja auch nicht Milan-like und so. Dann habe ich wiederum, gute Antwort darauf, heute einen Text von James Horncastle bei The Athletic gelesen. Und der schreibt da passenderweise, dass Milan noch nie eigentlich den großen Trainernamen geholt hat. Als Sacchi ging, ist dann nicht der wohl damals gehandelte Cruyff geworden, und sondern mit Capello. Capello hat dann ja, glaube ich, hat direkt von ihm übernommen. Mhm. Halt jemand, der vorher bei Berlusconi im Medienunternehmen irgendwie gearbeitet hat. Und Ancelotti war natürlich auch schon ein bisschen arriviert als Trainer so, aber halt auch Ex-Milan und auf jeden Fall nicht der größte Star, den man gerade haben konnte. Und als sie Allegri geholt haben, war der gerade nur eine Saison bei Cagliari mal gut und so weiter und so fort. Also
dann doch Domenico Tedesco.
Why not?
Ja gut, wir werden das natürlich gespannt verfolgen.
Ich kann Lopetegui jetzt nicht so richtig einschätzen, aber...
Ich auch nicht. Ich auch nicht wirklich.
Schauen wir mal.
Müssen wir uns mal noch irgendwie die Expertise von woanders hinzuziehen demnächst mal. Was wollte ich gerade sagen? Bologna hat nur in Anführungszeichen 1-1 gegen Udine zu Hause gespielt. Allerdings ein 0-1 trotz Unterzahl noch in einen Punkt umgemünzt. Also Pajero, wie spricht man aus? What the fuck? Für Udinese Calcio die Führung erzählt. Sam Beukema ist dann mit Gelb-Rot geflogen und Alexis Salamakas in der 78. dann noch zum 1-1. Und jetzt...
Wenn ihr zieht euch die Highlights nur wegen dem Freistoß mal rein. Und da sieht der Torwart von Udinese gut aus, ne?
Und jetzt kommt bitte die Hot-Take-Polizei vorgefahren. Der liebe, geschätzte Serie-Amore-Freund Michael, der @Kolinski unterstrich bei Twitter, hat geschrieben, der erste Hot-Take für die kommende Saison. Sollte Udinese die Klasse halten, werden sie unter Cannavaro verhältnismäßig eine ähnliche Entwicklung machen wie Bologna unter Motta. Also zum einen ist es so voll im Konjunktiv, mein lieber Michael, und dann auch noch verhältnismäßig eine ähnliche Entwicklung. Also da lässt er sich aber so viele Ausfahrten und prinzipiell würde ich einfach mal sagen, falls ihr auch Hilfe braucht oder jemanden zum Reden, dann Hashtag Serie Amore, da hat er das getwittert.
Ich war mir nicht sicher, wie ernst er das meint, aber... Nein.
Ja, okay. Kann uns ja dann nochmal aufklären. Mhm. Es war ja gar nicht das erste Spiel so richtig für Cannavaro. Er hat ja das ist mega weird, ne? Also diese nachgeholte Spielzeit noch gegen die Roma, das war sein Debüt zu Hause. Und die nachgeholten Minuten, das nur der Vollständigkeit halber, wurden durch einen Last-Minute-Kopfball von Cristante entschieden. Also, auch die Roma kann Last-Minute und auch ohne Schiedsrichter Leverkusen aufgepasst. Und auch am Wochenende die Roma relativ spät noch zurückgekommen.
Ja.
Topspiel in Napoli. Dybala bringt die AS in Führung per Strafstoß. Der ist im Übrigen mit 12 Torbeteiligungen in der Liga nur im Kalenderjahr 2024 keiner mehr, nur Vlahovic auch 12. Napoli dreht das aber durch die Treffer Oliveras und Osimhens. 65. und 84. und dann kommt Tammy Abraham, 88.
Er ist wieder da. Erstes Tor seit dem, was habe ich aufgeschrieben, 29. April 2023. Und wir nehmen das hier am 29. April 2024 auf, also einen Tag danach.
Ja.
Auf den Tag genau quasi ein Jahr später. Lange verletzt und einen wichtigen Punkt, den er da noch köpft. Für die Roma.
Ja, und jetzt für so die Saison-Endspurtphase und auch noch die Europa League, das macht der Kader und das, was die Roma da zaubert, schon gut was her, ne?
Mhm. Das kann.
Und bei Napoli ganz kurz, ey, was ein Downfall, ne? 50 Punkte nach 34 Spielen. So viele Punkte wie letzte Saison nach 19 Spieltagen.
Oh wow.
Und zur Roma ist noch was reingekommen. Der liebe Flo Chia. Geschrieben, das ist nämlich gleich wichtig, notiert euch das mal, FLOW, also wie der Flow, .GIA, hat geschrieben, Stadion-Tinder-Gesuch. Er ist seit Februar für ein Jahr in Rom und hier bitte Shoutout, geht raus, wer Lust hat, im Saisonendsport mit ihm in Rom oder Napoli ins Stadion zu gehen, der meldet sich bitte. Realistischerweise wird es in Rom wohl nur für Genua am 19.05. reichen, schreibt er. Für Leverkusen sind derzeit 67.074 Leute vor mir in der Schlange. Er kann jetzt nochmal schreiben, ob es geklappt hat. Napoli wahrscheinlich gegen Empoli oder so. Genau. Danke euch und weiter so, bester Podcast. Grüße gehen raus, Dankeschön. Und wenn ihr da, das kann man sich auch mal, sogar wenn er sagt, ab Februar, seit Februar für ein Jahr, ist das ja auch in der Anfang der nächsten Saison noch der Fall.
Stimmt.
Wenn ihr da mal in Rom seid, dann notiert ihr euch jetzt auf dem Zettelchen flow.gia und slidet dort bei Insta das Ganze. Slidet da mal in die DMs rein und geht zusammen ins Stadion und liefert ein Stadionerlebnis ab. Ergebnisdiensttechnisch haben wir zu sagen noch Atalanta schlägt Empoli. Souverän mit 2-0. Tore Pašalić und Lukman. Der Kroate Pašalić, seit seiner Rückkehr in die Serie A 2018 ist er der einzige Mittelfeldspieler, der in 6 Spielzeiten in Folge immer mindestens 5 Tore erzielt hat. Und das, obwohl, muss ich mal sagen, der ist ja zuletzt dann schon auch ein bisschen häufiger von der Bank gekommen und wenn, dann auch hat er ein bisschen tiefer gespielt, weil natürlich Kopmain das derjenige ist, der jetzt nach vorne so diese Torgefahr entwickelt. Aber wenn du dann halt auch da in so einer Woche, wo du ein bisschen rotierst, dann einen wie ihn da hast, klar, es war ein Strafstoß, ne? Aber den musst du auch erstmal machen. Grüße gehen raus. Und auch die Fiorentina hat das aus in der Coppa Italia gut weggesteckt. Schlagen Sassuolo 5-1. Sotil Quarta mit der 2-0-Führung, Christian Thorstedt da mit dem zwischenzeitlichen Anschluss. Dann Nico Gonzalez, Antonin Barak, und nochmal Nico Gonzalez.
Innerhalb 8 Minuten.
Ja.
Gut, was los.
Und Nico Gonzalez, übrigens Argentinier, 9 Tore insgesamt, persönlicher Rekord und sein erster Doppelpack in der Serie A. Donnerstag dann da, Heimspiel gegen Club Brügge, Atalanta, genau, kann man auch nochmal sagen, gegen Olympique Marseille, Donnerstag.
Ja,
und da habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht mal reingeschaut in die Liga, was da abgeht, aber ich habe mir die Mühe gemacht, mal zu gucken, was Club Brügge gerade so treibt. Die Meisterschaft ist da noch tatsächlich sehr spannend, die haben ja auch so Playoff-Runden.
Belgische Liga ist fast so kompliziert wie die Serie C.
da kommen wir gleich auch noch darauf zu sprechen. Punktgleich mit Anderlecht auf jeden Fall ein vor Saint-Gilloise. Aber 7 Pflichtspielsiege in Folge, in dem Zeitraum 18-3 Tore. Ja, nicht umsonst, glaube ich, sollte man da auf der Hut sein.
Ich glaube auch. Ich sehe es grundsätzlich, glaube ich, als Duell auf Augenhöhe, aber Form spricht auf jeden Fall für Brügge.
Ja. Aber zumindest trifft Florenz mal wieder jetzt.
Ja, das stimmt.
Gegen Sassuolo, was soll man sagen? Bei denen sind es jetzt schon 5 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.
Da muss es schon, mit wem muss es da zugehen, dass die noch die Klasse halten? Das mit Teufel kann man da nicht sagen, das wäre Quatsch, ne? Aber
mit Ballardini bestimmt nicht.
Ja.
Der Teufel mit der Sonnenbrille an der Seitenlinie.
Vielleicht kommt Dionysia nochmal zurück für die letzten 2 Spiele.
Aber das bringt mich auch kurz, ich habe es vorhin versprochen, zur Tabelle. Da können wir sagen, dass für Milan das 0-0 zumindest dafür gesorgt hat, dass die Vizemeisterschaft gar nicht mehr so weit entfernt ist. 70 Zähler hat man 5 Vorsprung auf Juve. Juve nur noch 2 oder immer noch 2 Vorsprung auf Bologna, die auf 4 rangieren. Die Roma auf 5, 4 Zähler dahinter. Nur 2 Vorsprung auf Atalanta. Die wiederum auch nur 2 vor Lazio, dann gibt es so eine kleine Lücke. Lazio mit 55 Zählern, 5 Punkte vor der Fiorentina.
Das aber auch, wann ist das? Das ist ja immer noch nicht terminiert, das Nachholspiel, ne?
Genau, richtig. Die müssen ja nochmal Florenz gegen Atalanta, die beiden mit einem Spiel weniger. Deswegen auch umso bitterer für Napoli, die nämlich punktgleich mit der Fiorentina jetzt aber aktuell auf Rang 9 sind. Ab 10 fängt für mich endgültig das Mittelfeld an. Torino hat da nochmal den Sprung oben ran verpasst. 46 Zähler, Monza 44, schön auf 11. Genua, ein Spiel weniger, kommen wir gleich auch noch kurz drauf zu sprechen, 39. Dann Lecce 36, haben wir gesagt, sollte der Klassenerhalt sein. Oh, Entschuldigung, was ist denn da jetzt? Da habe ich einen Lapadula im Hals. Der spielt nämlich heute noch mit Cagliari bei Genua. Deswegen hat Genua ein Spiel weniger. Und Cagliari auch. Cagliari hat Stand jetzt bei der Aufnahme 32 Punkte, ist auf Rang 14 und dann kommen 3 Teams mit 31 Zählern. Hellas, Frosinone und Empoli. Dahinter beginnt die Abstiegszone auf Platz 18 Udinese mit 29 Zählern, Sassuolo 26 und der Tabellenletzte, wir haben es gesagt, aus Salerno ist mit 15 Punkten jetzt auch rechnerisch nicht mehr zu retten und geht runter in die Serie B. Was geht da so?
Dort hat sich auf jeden Fall, würde ich jetzt einfach mal so sagen, bei jetzt noch 3 ausstehenden Spielen und 7 Punkten Rückstand, da habe ich das Spiel von Como noch nicht mit einbezogen. Deswegen gucke ich das einmal live nach. Auf jeden Fall hat, also Venezia hat gegen Cremonese gewonnen.
Ja, Cremonese hat jetzt 8 Rückstand auf Como.
Na guck mal, Como hat unentschieden bei Sampdoria nämlich gespielt. So sieht's aus. Ja. Genau, 8 Punkte Rückstand darauf. Das heißt, es geht im Rennen um den direkten Aufstieg jetzt auch wirklich nur noch um Parma, Como und Venezia.
Ja, Parma Erster, 73 Punkte. Ne? Genau, 3-0 gewonnen am Wochenende? Ja. Nee, 4-0 sogar.
Ja, Lecco in die zum Wiederabstieg geschossen. Die können jetzt mit 26 Zählern auf Platz 20 nicht mehr das rettende Ufer erreichen, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Und Como und Venezia, Zweiter und Dritter, trennt nur ein Punkt. Aber dahinter geht es natürlich auch, wie ihr wisst, haben wir schon oft erzählt, Serie B, Playoffs, Dritter bis Achter, da wird noch ein bisschen was ausgespielt. Und nicht nur deswegen ist das jetzt eine höchst spannende Angelegenheit, was wir für euch haben. Die Community-Folge. André war in Pisa und da lässt er wirklich alles hochleben, vor allem den Service-Gedanke, Ticket-Tipps inklusive. Bitteschön.
Ciao Mario, ciao Marius, ciao liebe Serie Amore Community. Ich bin's mal wieder, der André, und ich darf euch erneut ein Stadionerlebnis aus der Serie B präsentieren. Ich habe die Partie Pisa Sporting Club gegen US Catanzaro besucht. Wir sind am Freitagvormittag in Pisa angekommen. Echt eine kleine, schnuckelige italienische Kleinstadt. Am Arno gelegen. Die Sonne schien schon am frühen Morgen und so starteten wir mit einem leckeren Kaffee und einem Pistazienhörnchen in den Tag. Wenig später ging es dann durch die kleine Altstadt auf der Suche nach dem Pisa Store. Es gibt noch einen zweiten, der ist in der Nähe des Stadions, schon eine Ecke raus vom Fluss und von der Altstadt, aber eigentlich noch alles fußläufig erreichbar. Wir wollten aber auf Nummer sicher gehen, weil laut Website waren die nur bis 13:30 geöffnet. Und dann haben wir den Store in der Innenstadt angesteuert und uns dort mit den Tickets eingedeckt. Im Vorfeld war das nämlich gar nicht so einfach bei Ticket One durch die Tessera. Also irgendwie hat es ordentlich geklappt und lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr mal nach Pisa reist und zum Fußball gehen wollt, am besten in der Innenstadt den Pisa Laden da ins Visier nehmen und sich im Vorfeld dann mit Karten eindecken. Ja, dann hatten wir noch massig Zeit bis zum Anschluss abends um 20:30 Uhr. Waren dann dementsprechend ein bisschen in der Stadt, in der Innenstadt unterwegs, haben auch noch kurz die Touri-Spots abgelaufen und dann mit leckeren Panini eine kleine Bar entdeckt, die Aperol Spritz für 4 Euro ausgegeben hat. Und dort haben wir es uns dann gut gehen lassen. Mit guten Getränken und wenig später nochmal mit einer richtig guten Pizza. Dann ging es gut gestärkt zur Arena Garibaldi oder auch Stadio Romeo Anconetani genannt. Am Botanischen Garten vorbei, am schiefen Turm vorbei. Dann zum kleinen Stadion, knapp unter 15.000 passen rein. Von außen echt ganz schön alt, also richtig, richtig runtergerockt. Ein richtig schönes altes italienisches Stadion. Auch auf der Gegengeraden, auf der wir dann saßen, gab es unten noch einen kleinen Stehbereich. Auch richtig schöne alte Stehterrassen. Herrlich, wirklich herrlich. Auch die Bäume drumherum. Die Pinienbäume und ja, Leute, die wieder ihre Wäsche aufgehangen haben und getrocknet haben und dann ins Stadion reingucken konnten, weil es ja in der Innenstadt liegt. Und Kinder, die dann im Stadion dann in die Kurva Nord reingeklettert sind über den Zaun und Einlasskontrolle auch wieder mehr als entspannt. Einfach herrlich. Was nicht so herrlich war, war das Bier. Es gab Oettinger, sehr zu unserer Verwunderung, für 5 Euro. Anders als bei uns in Deutschland für 1 Euro, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, dabei blieb es dann auch bei diesem einen Bier. Im Stadion dann zu unserer linken Seite, dann die Kurva Sud, auf der dann auch später die Gästefans Catanzaros stehen sollten. Dahinter konnte man den schiefen Turm erblicken, was echt wirklich richtig cool wirkt, wenn du dann im Stadion bist und da diesen Turm noch siehst. Catanzaro kam mit einer kleinen roten Fackel in den Gästeblock, haben dann auch ihr Team echt gut supportet. Das ist immer schwierig, gerade wenn das Stadion mit einem offenen Dach, also mit einem nicht vorhandenen Dach, dann ja, so ausgestattet ist oder eben nicht ausgestattet ist, dass man dann ja, einen kleinen Gästeblock akustisch vernehmen kann. Aber die haben das echt gut gemacht, auch über das ganze Spiel. Die Tore für die Mannschaft haben dann auch gerade zu Beginn der Partie dann schon für einen ordentlichen Push im Gästeblock gesorgt. Pisa auf der Heimseite hat zumindest die Kurva Nord oder die Ultras der Kurva Nord haben wirklich das ganze Spiel supportet. Das war richtig, richtig gut. Es wurde auch wirklich südländisch immer kontinuierlich mal ein, zwei Bengalos angesteckt. Es gab zu Beginn auch ein kleines Spruchband, was dann später noch um einen transparenten Banner erweitert wurde und dahinter dann, glaube ich, mit zwei Blinkern dann auch erleuchtet wurde. Es sah auch richtig cool aus. Es gab dann noch ein paar Spruchbänder einmal zur Palästina-Bewegung und zum Gaza-Konflikt. Dann noch ein paar Willkommen-Spruchbänder, auch davon eins auf Deutsch. Ein kleines Banner auf der Haupttribüne konnte ich erkennen mit Joao Mario. Das war ganz witzig. Da habe ich auch noch ein kleines Foto von gemacht. Ja, die Partie war wirklich spannend. Man hat gemerkt, es geht um die letzten Playoff-Aufstiegsplätze. Das Rennen ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Pisa wollte gewinnen, um an Sampdoria dran zu bleiben. War aber anscheinend mit dem Kopf dann in der zweiten Spielminute doch noch nicht ganz auf dem Platz. Ecke kommt rein und am langen Pfosten wurde Pontiso voll vergessen. Er nimmt das Ding Volley und ja, mit ordentlich Wucht wird das Ding versenkt. 1-0 für Catanzaro. Pisa drückt wirklich die komplette erste Halbzeit aufs Tor. Unfassbare gute Gelegenheiten. Der Torhüter Catanzaros Fulinati hatte auch echt ein, zwei richtig krasse Paraden. Und ja, hat dann die 1-0-Führung Catanzaros dann auch mit in die Halbzeit gebracht. Nach der Halbzeit wieder Pisa angelaufen. Mit richtig, richtig guten Chancen. Wie kommt es dann immer, ja? Wenn dann vorne nicht machst, kriegst du hinten wieder rein. Starker Konter. Und Ambrosino erhöht auf 2-0 für Catanzaro. Völlige Eskalation vom Gästeblock. Ich glaube, der zieht noch sein Shirt aus, rennt dann Richtung Kurva Sud. Die Fackeln gehen an. Der Gästeblock ist völlig am Ausrasten. Catanzaro bis dahin wirklich ungefährdet. Mit einem richtig, richtig guten, auch wenn unspektakulären Gästeauftritt. Aber ja, 2-0, alles sah danach aus, dass Catanzaro da den 5. Platz in der Serie B festigen kann. Und dann gab es eine Ecke für Pisa. Wenn es schon aus dem Spiel nicht klappt, dann wieder ein Standard. Moreo war da und köpft den rein. Dann wurde das Stadion nochmal richtig mitgenommen. Auch die anderen Tribünen wurden angesteckt und der Rumäne Marin nimmt sich dann, fasst sich ein Herz und nimmt dann einfach mal seinen Mut zusammen und zieht relativ weit weg vom Tor ab. Das Ding wird abgefälscht und fällt wirklich mit einer unfassbar schönen Flugkurve über den Torwart zum 2:2 in die Maschen Pisa. Sichert sich somit wirklich verdient den Punkt, auch wenn die ganz schön viele Anläufe brauchten, um da ihre Tore zu machen. Die hatten so viele Chancen. Das 2:2 geht vollkommen in Ordnung. Catanzaro ein bisschen überrumpelt. War echt ein guter Gästeauftritt, sowohl von Mannschaft als auch vom Gästeblock. Heimauftritt war sehr engagiert, Stimmung war überragend, das Ambiente hat gepasst. Und ja, Pisa ist echt eine absolute Empfehlung, sowohl Stadt als auch Verein und Stadion. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, viel Spaß mit der Folge.
Ja, mega nice. Vielen Dank. Hat auch geschrieben, ob es vielleicht zu lang geworden ist, weil der Kopfmatch ist, aber überhaupt nicht. Wir haben doch die Zeit, wir haben doch die Zeit. Und wie gesagt, die Tabellensituation gibt auf jeden Fall das ein oder andere her. Und das behalten wir im Rennen, im Auge. Im Rennen behalten wir hoffentlich gar nichts. Im Rennen, wir haben ja kein Formel-1-Team. Okay, jetzt wird's lang.
Wow.
Wow, oh Gott. Und vor allem habe ich schon wieder einen Frosch im Hals, wahrscheinlich.
Dann lese ich die Serie C-Aufsteiger vor.
Das ist okay. Wahrscheinlich habe ich einen Frosch im Hals, weil ich schon so Angst davor habe, gleich das zu erklären zu müssen, was in der Serie C abgeht. Aber liest du doch gerne mal vor.
Ja, drei sichere Aufsteiger aus den drei Staffeln haben wir. Das ist zum einen Mantova, das Zweitteam von Setti, dem Chef von Hellas Verona. Cesena kehrt zurück. Die haben 21 Punkte Vorsprung vor Torres in der B. Und in der C hat sich Juve Stabia durchgesetzt gegen Avellino.
Und jetzt wird es halt aber richtig wild. So, meine Stimme hat sich, mein Hals hat sich hoffentlich beruhigt. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal, ich habe das erstens von Tom zugeschickt bekommen, aber auch nochmal einen Thread gefunden, in dem dann so ein bisschen das Prozedere auch aufgedröselt wird, denn es ist kompliziert und wild. Der liebe Freund der Redaktion Francesco hat so schön geschrieben, italienische March Madness. Ich glaube, so kann man es nennen. Playoffs incoming, genau. Also inklusive Finale sind es jetzt noch 6 Runden und 27 Teams, die um den einen letzten Platz in der Serie B kämpfen. Es gibt gesetzte Teams und in jeder weiteren Runde steigen dann wieder die besseren Platzierten ein. Es ist in der ersten Runde auch so, da wird nur 90 Minuten gespielt. Endet es unentschieden, kommt der besser Platzierte weiter und irgendwann ist es dann, ich glaube, ab Viertelfinale, Halbfinale, ich poste es, gibt es auch Hin- und Rückspiel, es gibt auch mal nach Hin- und Rückspiel bei Stand unentschieden, dass der besser Gesetzte weiterkommt, ich glaube, ab Halbfinale wird es auch mit Verlängerung geben, naja, und zum Beispiel die drei Zweitplatzierten aus der regulären Saison, also unter anderem auch Avellino, die steigen dann erst im Viertelfinale noch mit ein. Also das zieht sich noch eine Weile, bedeutet aber auch, da wird es vielleicht nochmal im Urlaub ein Spielchen geben, dass man dadurch mehr bereisen könnte.
Hervorragend.
Und das auch ihr mitnehmen könntet.
Wenn ihr jetzt anmeldet, dann schafft ihr eine Bachelorarbeit darüber zu schreiben, dann schafft ihr es vielleicht noch, die abzugeben, bevor das zu Ende ist.
Und ihr schafft dann hoffentlich auch, Stadionerlebnisse einzuschicken, damit bald jede Folge Community Takeover heißt, würde ich sagen.
Geil, das wäre schön.
Bedanke mich recht herzlich. Ich mache mich jetzt schon mal in die Shownotes, dass die bis Dienstagmorgen alle da sind. Und danke fürs Zuhören. Kommt gut weiterhin durch den Frühling. Genießt die Sonne. Bleibt gesund und munter. Und wenn ihr mögt, dann folgt ihr uns rein und lasst uns eine Bewertung da. Dies, das. Tschüss von meiner Seite aus.
Gönnt euch Donnerstag die drei Siege der Serie A-Teilnehmer im Europacup. Vielleicht, hoffentlich, schauen wir mal. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, tiro,
una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto. We'll be right back.
Ciao ragazzi, ich bin's doch mal. Es ist relativ spät, aber während ich hier so die Shownotes gepflegt habe und die Kapitelmarken gesetzt wurden und die Folge geschnitten, habe ich nebenher noch Genoa Cagliari angeguckt und ich finde, das hat hier noch kurz seinen Platz verdient. Mega geil, dass Marassi da schön durchgehend, geiler Support, Rauch, Sondertrikots zu Ehren der Stadt. Ja, und ein geschmeidiger 3-0-Sieg gegen Cagliari. Gilardinos Truppe hat da richtig schön einen weggezockt. Gab mittags wohl auch schon die eine oder andere kurze Auseinandersetzung in den Straßen der Hafenstadt zwischen beiden Fanlagern. Da wurden sich auch nicht nur die Hände gereicht. Ja, aber das hat auf jeden Fall nochmal den Spieltag rund gemacht, würde ich sagen. Und ganz ehrlich, es kommt noch besser. Wirst du verrückt? Nee, ich verkaufe euch kein Messerset. Nämlich als Marius und ich vorhin noch in der Aufnahme waren, flattert ein weiteres Stadionerlebnis rein. Der liebe Arber, über den haben wir heute schon gesprochen, der Mann mit der Serie Amore-Tasse, der war nämlich in Palermo. Der Mann, der darf die Folge jetzt endgültig beschließen. Aber bitteschön, stage is yours.
Ciao Mario, ciao Marius, ciao tutti ragazzi Serie A Community. Hier ist der Orber, a.k.a. Hamas Kosova. Und zwar wollte ich mit euch mein Stadionerlebnis teilen. Ich war dieses Wochenende in Palermo zum Spiel von Palermo gegen Reggiana. Und zwar begann meine Reise am Freitag vom Flughafen Basel Richtung Catania, da es keine direkten Flüge gab Richtung Palermo, habe ich halt dann tief Catania ausgewählt. Wie die meisten ja wissen, liegt es ja auch in Sizilien. Von Catania aus bin ich mit dem Bus dann Richtung Palermo gefahren. Die Fahrt hat circa 2,5 Stunden gedauert, also war noch im Rahmen, nicht so lang. Und zwar am Freitagmorgen bin ich dann, wie gesagt, in Sizilien gelandet. Bin dann Richtung Hotel, ein bisschen mich ausgeruht und später am Nachmittag war ich ein bisschen in der Stadt unterwegs. Unter anderem habe ich dann auch geschaut, welchen Bus man nehmen soll oder wie man am besten zum Stadion kommt, dass ich dann am nächsten Tag nicht so lange suchen muss, sondern direkt dann auch zum Stadion komme. Wie gesagt, am Freitag bin ich dann mit dem Bus Richtung Stadion gefahren. Also die Buslinie 101, die fährt gefühlt jede 10 Minuten von dem Bahnhof, also quasi Palermo Zentrale, bis zum Stadio. Das ist dann auch die letzte Station. Und das Gute oder das Schöne ist ja, dass man am Tag, wo kein Spiel noch vorhanden ist, dass man sich das Stadion dann auch in Ruhe anschauen kann. Das habe ich auch dementsprechend gemacht. Die Türen waren auch offen. Man konnte quasi auch zur Tribüne reingehen und sich das Spielfeld anschauen, das Stadion ein bisschen besichtigen. Der Fanshop war auch offen, habe ich mir auch ein bisschen angeschaut und mir mein Trikot befloppen lassen. Ich wollte gern Mikkoli mit der Nummer 10 haben, aber leider war es nicht möglich, da ich nur Spieler aus der aktuellen Saison beflocken durfte, laut dem Mitarbeiter des Fanshops. Daraufhin, da ich ehrlich gesagt die meisten Spieler nicht kenne, habe ich mich für Brunori entschieden, da der als einer der wenigen, die ich da in der aktuellen Saison kenne, auch mir entsprach. Dementsprechend Nummer 9 Brunori beflocken lassen habe. Und danach, als ich fertig war mit der Stadionbesichtigung, bin ich dann auch zurückgefahren. Der Bus quasi, der war auch gegenüber vom Stadion. Von da aus konnte ich dann wieder zurück Richtung Bahnhof Palermo fahren. Am nächsten Tag stand ja dann das Spiel an von Palermo gegen Reggiana. Von da bin ich, wie gesagt, wieder mit dem Bus Richtung Stadion gefahren. Busticket ist eigentlich auch relativ günstig, 1,40 Euro. Und die Buskarte ist dann auch 90 Minuten gültig. Also hin und zurück kann man sagen, so 2,80 Euro, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Was die Bustickets und so angeht, ist Italien im Gegensatz zu Deutschland eigentlich ultra, ultra preislich positiv zu bewerten. Und am Tag vom Spiel, wie gesagt, ist der Bus dann nicht bis zum Stadion gefahren, sondern ein paar Haltestellen vor dem Stadion sind die Busse dann angehalten. Von da aus musste man so circa 5 oder 10 Minuten zu Fuß Richtung Stadion laufen, da nachvollziehbar alles in der Gegend des Stadions halt zu war und nur für Fußgänger halt offen war. Von der Stimmung her im Stadion, die war tipptopp. Die Kurve Nord hat Stimmung gemacht von der ersten bis zur letzten Minute. Vom Spiel her kann man sagen, naja, nicht so toll wie erwartet, aber beide Seiten haben versucht, ein Tor zu schießen. Das erste Tor gelang dann Palermo durch. Ich glaube, ich habe ihn auch Glück gebracht mit meinem Trikot im Stadion. Brunori mit einem Solo-Aktion bzw. einen langen Ball bekommen, dann auf dem Torwart allein zugelaufen, ihn überquert und das 1-0 geschossen. Aber wie das halt üblich ist, musste es überprüft werden, weil der angeblich im Abseits stand und die Überprüfung hat halt 3, 4 Minuten gedauert. Im ersten Augenblick sah es eigentlich klar aus nach Abseits, aber danach, als es so lange gedauert hat, habe ich mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich eng sein wird. Und als der VAR das Tor gegeben hat, war dementsprechend die Stimmung dann nochmal wieder tipptopp. Also Palermo ging dann auch mit 1-0 in die Pause. Nach der Pause war dann Reggiana richtig aktiv nach vorne und dementsprechend haben sie das 1-1 durch Portanova gemacht. Der lief dann genau ein paar Meter von meinem Sitzplatz entfernt und hat die ganze Zeit nach oben geschaut und irgendwie so provokativ. Ich wusste jetzt nicht, ob er zu den Fans oder über uns waren, glaube ich, auch die Geschäftsleute, dass der denen irgendwas damit vermitteln wollte. Aber vielleicht hat irgendeiner aus der Community Ahnung, warum Portanova so jetzt in Anführungszeichen so einen Hass gegenüber den Palermo-Verantwortlichen oder Fans hat. Da hatte ich ehrlich gesagt keine Infos, was das anging. Später gelang Gian auch das 1-2. Das sollte am Schluss auch das Siegtor sein. Palermo hat es versucht, nochmal das 2-2 zu machen, aber leider ist es denen nicht gelungen. Mein Sitzplatz, kann ich sagen, war so in der Geraden gegenüber. Auch wenn die Sicht jetzt nicht perfekt war für den Preis, den ich bezahlt habe, um die 40 Euro, weil ich also eine durchsichtige Schutzmauer hatte und manchmal halt schwierig war, jetzt das Spiel zu verfolgen. Aber man kennt es ja von den italienischen Stadien. Also war ich jetzt nicht negativ überrascht. Deshalb lieben wir diese Oldschool-italienischen Stadien. Und zurück ging es dann, wie gesagt, dann auch mit dem Bus. Der Bus, wenn man zurück möchte, muss man halt auch wieder 5 bis 10 Minuten laufen, weil er halt nicht in der Nähe des Stadions ist. Weil alles blockiert ist, muss man ein bisschen halt ein Stück laufen, aber kann man ja auch die Leute fragen, sind hilfsbereit, super nett. Und von dem aus war es super Wochenende, vom Wetter her, von der Stimmung her, vom Stadion her. Okay, ich bin fast bei 9 Minuten. Ich will es auch nicht mehr länger in die Länge ziehen. Entschuldigung, wünsche allen ein Schönen Start in die neue Woche und macht's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao.